Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Martin Mangold. Er ist Designer, Unternehmensberater, Unternehmer, Künstler, Musiker, Schauspieler, Dozent und Autor. Heute sprechen wir mit ihm über sein neuestes Buch, Die Bildungswende. Herr Mangold, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns heute eingeladen haben zu einem Interview. Ich hoffe, Ihnen geht's gut.
Ja, vielen Dank. Das Wetter ist wunderschön und in Berlin freue ich mich immer, wenn ich wieder da bin, meine alte Heimat.
Großartig. Herr Mangold, lassen Sie uns ein klein wenig in Ihr Leben eintauchen. Man kann sagen, Sie sind ein Tausendsasser, denn Sie haben unter anderem sehr erfolgreich als Designer gearbeitet für BMW und für Jaguar. Sie waren Berater, Unternehmer, Künstler, da muss ich sogar auf meine Notizen schauen. Sie waren auch als Schauspieler aktiv und Sie haben auch als Dozent Menschen auf dem Weg zum Schulabschluss begleitet. Und das Ganze, obwohl Sie seit jungen Jahren sehr schwer erkrankt sind und, wie ich gelesen habe, beinahe 7-mal schon gestorben sind. Woher nehmen Sie diese unfassbar großartige, positive Energie?
Liebe Frau Bechstein, danke für die umfassende Einführung. Das war jetzt wirklich 5 Kernpunkte meiner Person angestoßen. Ich versuche, das chronologisch abzuarbeiten und fange mit der Bandbreite an. Ich habe schon als kleiner Junge unheimliche Neugier gehabt. Ich bin ein eigensinniger Steinbock und habe auf dem Dachboden unseres Hauses eine Geige gefunden und dann habe ich angefangen, Geige zu spielen. Dann fing ich an zu zeichnen und zu malen und dann habe ich Oldtimer angefangen zu restaurieren und tanzte gerne. Meine Eltern sagen, schon in der Grundschule habe ich mir nichts mehr sagen lassen. Also ich muss wirklich sehr genau gewusst haben, was ich tue. Und als ich dann mit dem Abitur fertig war, gab es für mich 2 Möglichkeiten. Entweder ich werde Unfallchirurg oder ich werde Designer. Und zwar aus dem Grund, in meiner Familie gibt es so ziemlich alles diese unterschiedlichen Berufsfelder, die Sie vorhin angesprochen haben. Und mich haben aber Dinge interessiert, wo ich gesagt habe, ich möchte was Sinnvolles tun, was für andere auch sinnvoll ist. Und so habe ich Zivildienst gemacht in einer Universitätsklinik in Heidelberg. Und das war im Bereich Querschnitt, den kannte ich noch nicht aus der Familie. Und da sind dann junge italienische Mädchen mit dem Hubschrauber, nachdem sie von der Mafia zersiebt worden waren, hingeflogen worden. Es war bretthart und wurden 2 Jahre dann eben wieder ins Leben zurückgebracht, nachdem sie gerade noch mit der Nase wackeln konnten. Es war wirklich ganz schlimm. Ich habe dort aber wahnsinnig viel gelernt, habe aber für mich festgestellt, dass eine Klinik so politisch ist, dass ich da nicht arbeiten will. Habe mich dann für die Autoindustrie oder für die Industriekarriere entschieden und habe Design studiert. Parallel dazu noch Kunst, Architektur und Philosophie. Das hat mich auch immer sehr interessiert, habe aber nur in Design abgeschlossen. Und dann habe ich 1998 bei BMW angefangen, in München zu arbeiten. Was aber tatsächlich diese Bandbreite bei mir noch richtig unterstützt hat, war mein väterlicher Freund, der war auch auf der gleichen Schule wie ich in Heidelberg. Das ist das Kurfürst-Friedrich-Gymnasium, eines der ältesten humanistischen Gymnasien in Deutschland. Und der war in Kassel auch Professor. Wir waren vorher schon befreundet und durch Zufall haben wir uns dann dort wieder getroffen. Und er ist Doktor der Chemie gewesen, er war Soziologe. Er war Berater des Deutschen Bundestages. Er war Konzeptkünstler, er war Systemdesigner und er hat in klimaneutralen wissenschaftlichen Forschungen die ersten Wege beschritten. Also war, ich habe eine Festschrift auf ihn geschrieben, als er 80 wurde, und es war schön, dass Sie eben das Wort Tausendsasser genommen haben, weil ich habe nämlich über ihn geschrieben, Helmut ist ein echter Tausendsasser. Und ich glaube, ganz viel davon habe ich von ihm. Ich habe dann für ihn 2 Ausstellungen organisieren dürfen, eine im Stadthaus in Ulm und eine in der Documenta-Halle in Kassel, die sozusagen Synthesen seines Lebenswerkes waren mit befreundeten Künstlern, mit Philosophen, mit Dichtern, mit Fotografen, mit Filmern, mit Technikern, und die alle hat er in seiner Ausstellung mit seinem Lebenswerk zusammengebracht. Ich habe dafür auch den Ausstellungskatalog gemacht und so war für mich spätestens nach dieser Zeit klar, alles hängt zusammen. Es gibt nichts, was nicht interessant ist und es ist einfach, mit Kreativität lässt sich alles verbinden. Dazu habe ich jetzt gerade vor 3 Tagen im Radio gehört, der Pharrell Williams, den kennen wir ja von Because I'm Happy, genau. Und der produziert für unterschiedliche Leute. Der hat vor ein paar Tagen bei Louis Vuitton, Men's Collection, angefangen. Und also, da wurde er interviewt und sein Credo war, Kreativität ist das Größte, was wir Menschen haben. Wir müssen sie nutzen. Und das ist auch sozusagen mein Lebenskredo. Deswegen diese Breite. Der nächste Punkt der Krankheit ist ganz schnell abgehakt. Ich bin in einem alten Naturfreundehaus im Wald bei Heidelberg groß geworden und hatte schon als kleiner Junge unzählige Zecken. Das hat man dort im Wald einfach, wenn man da lebt. Nach dem Abitur konnte ich auf einmal Hände nicht mehr bewegen. Ich habe nichts mehr gesehen und konnte nur noch ganz schlecht Luft kriegen. Und im Krankenhaus haben sie festgestellt, dass ich wirklich schwer an Borreliose erkrankt bin. Ich habe dann 4,5 Wochen intravenös heftigste Antibiotika bekommen. Trotzdem geht es seit der Zeit schleichend immer weiter nach unten. Im Jahr 2003 fing es dann an, dass ich meine Hände nicht mehr gespürt habe. 2010 wurde das Tanzen schwierig. Ich habe sehr gerne Turnier getanzt. 2013 hatte ich einen Skiunfall, weil mein linkes Bein nerval nicht mehr richtig angesteuert wurde. Und 2016 musste ich dann aufhören, als Angestellter zu arbeiten, weil ich es einfach nicht mehr, die Strecken und alles nicht mehr gepackt habe. Heute bin ich gerade noch mit Stöcken unterwegs zum Einkaufen, sonst sitze ich im Rollstuhl. Das war zur Krankheit und jetzt zu den unterschiedlichen Nahtoderfahrungen, die Sie erwähnt haben. Ich scheine das irgendwie anzuziehen. Das liegt wohl, keine Ahnung, es liegt in meiner Person. Das ging schon als kleiner Junge mit 2 Jahren los. Ich habe mehrmals einen Pseudokrupp gehabt, wo einem die Luftröhre zuschwillt. Und ich habe es wirklich geschafft, 3-mal ohnmächtig zu werden, weil ich einfach fast erstickt war. Und die Uniklinik Heidelberg hat mich 3-mal gerade wieder ins Leben zurückgerufen. Und mit 12 hatte ich dann eine Blinddarmentzündung, die war falsch diagnostiziert. Niemand wusste das. Und dann hat es in den Bauchraum gestreut. Und ich lag Wochen im Krankenhaus. Habe es auch gerade so geschafft. Und da ist mir schon klar geworden mit 12, wenn ich lange auf dieser Welt bleiben möchte, dann muss ich kämpfen. Ohne Kämpfen habe ich hier keine Chance. Daraus hat sich sicher eine Art Lebensmotto entwickelt. Und jetzt mit 52 Jahren kann ich sagen, ich habe die höchsten Höhen und die tiefsten Tiefen erlebt, die man, glaube ich, im Leben erleben kann. Und wenn ich einiges davon erzählen würde und das als Filmstory weitergeben würde, würden die Leute sagen, das ist ein Blödsinn. Kann überhaupt nicht passiert sein. Aber das hat mir auf alle Fälle, und damit kommen wir zur Energie, unglaublich Energie gegeben, zu sagen, ja, jetzt, ich mache weiter. Und es ist einfach so interessant. Aber was mir in der Hauptsache jetzt in den letzten Jahren, wo es sehr schnell schlechter wird, Energie gegeben hat, ist mein kleiner Sohn. Ich wollte immer viele Kinder haben und habe mehrere verloren. Und er ist mein ganzes Glück. Uns beide verbindet ein Band. Das kann man irgendwie nicht beschreiben. Vielleicht liegt es daran, in der ersten Nacht hat er bei mir auf der Brust verbracht als kleiner Wurm. Und er hat schon einen ganz kranken Papa und kann mit dem fast nichts mehr machen. Und deswegen ist es meine Pflicht, einfach so lange da zu sein, wie es geht. Damit komme ich jetzt zu dem letzten Punkt, den Sie genannt hatten, nämlich der Lehre. Ich habe 2008 angefangen, als Lehrer, als Dozent zu arbeiten an einer Akademie und Universität für 3 Jahre Vollzeit. Und dann habe ich berufsbegleitend immer wieder was gemacht und habe 2016 noch eine Ausbildung zum Waldorflehrer gemacht, weil ich das Motto Erziehung zur Freiheit fantastisch finde. Und konnte dann aber eine Anstellung, die mir angeboten wurde, aus Kräftgründen nicht mehr annehmen, weil das ist eben 7 Tage die Woche von morgens um 8 bis nachmittags um 5. Und jetzt arbeite ich 2 Tage die Woche noch als Dozent in einer Weiterbildungseinrichtung. Sonst habe ich nur noch meine Firmen, aber damit bin ich voll ausgelastet.
Damit haben Sie mir aber die perfekte Brücke gegeben, denn es gibt einen aktuellen Grund, warum wir uns heute treffen, und zwar Ihr Werk Die Bildungswende. Und damit haben Sie einige Reformvorschläge gestaltet für das Bildungswesen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Also Sie sind als Dozent tätig und dann haben Sie wahrscheinlich gemerkt, naja, so richtig super läuft das in Deutschland nicht. Oder wie kam es dazu, das in einem Buch zu verfassen?
Sie haben da wieder direkt einige ganz wichtige Punkte schon angerissen. Ich habe gemerkt, dass es sowohl für die Lehrenden als auch für die Lernenden oft so ist, dass beide Seiten frustriert sind, dass wirklich Eltern die Schule verklagen, dass Lehrer psychisch zusammenbrechen, nach Hause gehen. Und bei mir habe ich erstaunlicherweise festgestellt, es funktioniert gut. Mhm. Die gehen gerne zu mir in den Unterricht und die haben zum Schluss auch sehr viel bessere Abschlüsse gemacht, als die anderen Dozenten angenommen hatten. Und dann habe ich mir gesagt, also es kann nicht daran liegen, dass ich so furchtbar viel besser bin als andere. Ich muss irgendetwas anders machen, was dafür sorgt, dass es besser funktioniert. Und da habe ich mich dann sozusagen wirklich auf die Suche gemacht und habe dann gesehen, ich habe einige Tools aus meinem Industriebereich, wo ich mehr oder minder coache, als dass ich ein Lehrer bin, sondern ich bin eher sozusagen ein Begleiter. Und da habe ich schon gemerkt, okay, da wird irgendwas anders. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, jetzt schreibe ich mal ein Essay darüber. Das war vor 3 Jahren. Und da hatte ich aber das Gefühl, das ist nicht rund, das passt alles nicht. Das habe ich dann nicht veröffentlicht. Und im letzten Jahr ploppte dann wirklich hoch Fachkräftemangel. Mhm. Im Handwerk gibt es keine Leute mehr. Lehrer werden zurück aus dem Rentenalter geholt, weil keine Lehrer mehr da sind. Wir haben 7 Millionen fehlende Fachkräfte in den nächsten Jahren. Und da habe ich dann gedacht, Mensch, was ich gelernt und gedacht habe, schreibe ich jetzt zusammen. Vielleicht ist es eine Unterstützung, weil eben auch das Lehren, wie ich finde, eine ganz sinnvolle Tätigkeit ist, dass man junge Menschen neugierig macht und selbstbewusst macht und irgendwie in den Weg bringt. Es ist keine Erziehung, aber man ist so eine Leitplanke. Und so bin ich dazu, das Buch zu schreiben. Und ich würde sagen, mit diesem Buch ist es für mich ganz wichtig, dass Lehrende wieder eine neue Selbstsicherheit bekommen können und dadurch Vorbilder werden und Lernende dadurch neugierig werden und anfangen zu arbeiten und später stolz von der Schule gehen. Da gehe ich aber gleich noch drauf ein.
Da haben Sie total recht und Sie haben gerade etwas Schönes gesagt. Die Neugier muss vor allem erhalten bleiben, denn wenn ich neugierig bin und Spaß habe, dann habe ich natürlich auch Lust zu lernen. Und ich würde gerne mit Ihnen ein klein wenig tiefer in das Buch einsteigen, denn Sie haben 3 wesentliche Kernthesen. Und die erste lautet, Lehrende müssen in Personalführung ausgebildet werden. Was können denn ganz konkret die Frage an Sie, was können Lehrerinnen und Lehrer von Führungskräften aus der Wirtschaft lernen und demzufolge auch bei dem Lehrberuf adaptieren?
Ich sage jetzt mal ganz, ich habe es ja auf den Punkt Selbstwertgefühl gebracht. Mhm. Wenn ich in der Industrie eine Führungskraft mit Personalverantwortung bin, dann kriege ich normalerweise einen Crashkurs, 1 oder 2 Wochen. Da wird abgehandelt, wer bin ich, was sind meine Stärken und was sind meine Schwächen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Wie komme ich in Konflikten klar? Ich werde da mal ins Kreuzverhör genommen und ich muss mich dort behaupten. Und ich komme vor eine neue Gruppe oder ich bekomme ein neues Thema und ich muss mich darauf einrichten und relativ schnell mit so etwas klarkommen. Also das sind Grundvoraussetzungen, glaube ich, für Lehrende. Ich gebe ein kurzes Beispiel, was ich erlebt hatte. Das war ganz furchtbar. Ich war 1994 in Kassel an der Uni und der Dekan damals war eben Professor Krauch. Und der sagte zu mir, Martin, mir geht's nicht gut. Nächste Woche ist die Eröffnung, eine Pressekonferenz für die Hochschultage der Gesamthochschule Kassel, geh für mich und für den Bereich Design hin. Die fragen da nie groß was und es kommt auch kaum jemand, geh da einfach hin. Ja, klar, mache ich. Ich bin dann hin mit völlig zerfetzten Motorradklamotten. Am Hauptgebäude stand Pressekonferenz, oberster Stock, da wurde ich schon etwas stutzig und dann fuhr ich mit dem Aufzug hinauf und kam in einen Raum mit über 100 Sitzplätzen, 15 Fernsehkameras, über 50 Presseleute, sehr gut gekleidet. Am oberen Ende des Us sitzt die Präsidentin der Gesamthochschule und sagt, Herr Mangold, schön, dass Sie da sind, setzen Sie sich doch gleich zu mir. Ich setze mich neben sie und mir schwante schon Übelstes. Und dann sagt sie, sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir möchten Ihnen unsere neu gestaltete Gesamthochschule vorstellen. Und ich leite das Wort weiter an Herrn Martin Mangold, der den überregional bekannten Bereich Design vorstellen wird. Es war furchtbar. Alle Kameras auf mich, alle Blicke auf mich. Ich stammelte etwas von, dass ich den Dekan vertreten würde, weil er krank wäre und habe mich für mein Aussehen entschuldigt und habe das Ganze so schnell wie möglich an die Ingenieure weitergeleitet. Es war eine absolute Katastrophe. Ich habe nicht nur mich, sondern den gesamten Bereich Design miserabelst dargestellt. Und gerade, wenn ich das jetzt in einen Lehrberuf übertrage, die ersten Tage entscheiden meines Erachtens, ob eine Klasse, Studierende eine Lehrkraft anerkennen oder nicht. Mhm. Und wenn ich da unvorbereitet reinschlurfe und irgendwas mit dem Rücken zur Klasse an die Tafel schreibe, habe ich verloren. Ich muss mit einem gewissen Standing reinkommen und ich muss, auch wenn da welche dabei sind, die dann versuchen, erst mal Ärger zu machen, muss ich auch Paroli bieten können. Und dann kommen wir ganz schnell an den Punkt, dass junge Menschen sagen, wow, das ist ein Vorbild. Ist zwar möglicherweise nicht mein Typ oder kommen damit nicht so gut klar, aber wie der oder die sich verhält, ist Profi. Dazu gerade noch eine Sache. Ich hatte berufsbegleitend noch einen Managementkurs an der Uni Wittenherdecke gemacht und noch ein MBA an der Zollvereinsschule in Essen, weil ich eben möglichst viel über diese künstlerische, in Anführungszeichen, Designausbildung hinaus lernen wollte. Und dann bin ich eines Abends nach einer hochkarätigen Veranstaltung gewesen und habe den alten Bundespräsidenten Roman Herzog getroffen und seine Frau, die Freifrau von Gemming. Und wir standen 10 Minuten da und haben uns freundlich und interessant unterhalten. Ohne dieses Wissen und diese Information, wer bin ich und was kann ich und was nicht, wäre ich in den Boden versunken. Es wäre nie gegangen. Und deshalb glaube ich, dass diese Selbstsicherheit ein zentraler Punkt für das gesamte Bildungssystem ist. Wenn Lehrende mit einer gewissen Persönlichkeit in die Klasse gehen, kann mal stärker, mal schwächer sein, personenbezogen, aber wenn sie gelernt haben, wie man sich in schwierigen Situationen verhält, ziehen sie ihre Schüler mit und die werden dann irgendwann auch anfangen, loszulegen.
Absolut. Und es ist ja auch eine Form des Respekts, indem ich sage, ich bereite mich so vor, um mich selbst zu respektieren, aber eben auch die Schüler, Schülerinnen, egal welchen Alters, zu sagen, hey, ich bin wichtig in deinem Leben und möchte natürlich auch ein Vorbild sein. Finde ich großartig. Deswegen lassen Sie uns mal weitermachen. Sie plädieren denn weiterhin für den Ansatz der Scholastik im Unterricht, eine Denkweise und Methode der Beweisführung, die auf Aristoteles zurückgeht, also noch eine sehr alte Methode. Was meinen Sie damit konkret und vielleicht können Sie die Scholastik auch ein klein wenig erklären?
Klar, gerne. Also ich erkläre erst mal kurz mit meinen Worten. Die Scholastik ist so um die Zeit 900 nach Christus aufgekommen und hatte dann ihre Hochzeit 11. bis 12. Jahrhundert, hat aber bis in die heutige Zeit viel geprägt. Ich würde Scholastik mit meinen Worten als die erste Form des dreidimensionalen Denkens sehen. Es ist eine disziplinenverknüpfende Methode, um Beweise aus unterschiedlichen Bereichen Mathematik, Philosophie, Theologie, Metaphysik etc. zu finden, wie eine Welt oder etwas aufgebaut sein kann. Ein Beispiel dafür war der Anselm von Canterbury, das war ein sehr früher Scholastiker, der hat 1033 bis 1109 gelebt. Und der hat als erster versucht, philosophisch zu beweisen, dass es Gott gibt. Das bedeutet, auf einmal werden Kirche und Adel, die bis dahin die Welt regiert haben, von Wissenschaftlern umringt und es wird gefährlich. Und es wurde auch dadurch gefährlich, dass nicht nur die Christen, sondern es gab zum Beispiel auch einen Avicenna, der auch einen arabischen Namen hat, der hat 980 gelebt, und ein Isaac Judaeus, der hat auch 980 gelebt aus dem Judentum. Die haben alle miteinander kommuniziert, um die Welt neu zu verstehen. Und das hat dazu geführt, dass die Scholastiker zuerst die Klosterschulen geführt haben und die Universitäten, wie die erste in Bologna war, 1088 Bologna, dann kam Sorbonne, Oxford und 1386 Heidelberg. Das waren alles die Scholastiker. Die haben den Begriff der Universitas, die Gesamtheit, geprägt, weil sie gesagt haben, alles hängt zusammen und wir wollen Beweise dafür finden, wie. Ich gebe ein Beispiel dazu, was ich im Unterricht hatte. In meinen 2 Jahren, als ich in Mannheim tätig war, in einer Akademie. Und zwar ging es darum, das war der Bereich Sozialwissenschaften und Politik. Und es ging um das Thema Klassen und Milieus. Früher sagte man Klassen, heute sagt man Milieus. Und es gibt ein sogenanntes Sinusmilieu, das wird alle 2-3 Jahre in Deutschland neu festgelegt. Das kennen Sie, wie ich sehe. Entschuldigung. Und ich versuchte, eine Idee zu finden, wie ich Studierenden, die von 14 bis 42 Jahre alt waren, weil das war zum einen ein Fachabitur, aber es war auch der Abschluss zu einem kleinen Produktdesigner, sodass man sowohl Abitur als auch einen Studienabschluss machen konnte. Deshalb die große Altersspreizung, hatte ich die Idee, wie kann ich das darstellen. Am nächsten Tag saßen auf dem Lehrerpult 10 Stofftiere. Die Schüler haben doof geguckt und dann habe ich gesagt, so, ihr bildet jetzt bitte 5 Gruppen von 25 Leute und ihr beweist in 15 Minuten, welches von diesen 10 Stofftieren eine Bank, also ein Kreditinstitut leiten kann. Großes Gelächter, alle, Herr Mangold, Sie spinnen. Nach 15 Minuten sind alle zum gleichen Ergebnis gekommen. Die einzige, die fähig war, war ein kleines Bärenmädchen, die hatte einen karierten Rock, eine gehäkelte Weste an, Perlenohrringe und eine Schleife oben auf dem Kopf. Und als Begründung haben sie gesagt, die kennt sich in der Welt aus, sie weiß, wie man sich in der Gesellschaft benimmt, und sie weiß, wie man Verantwortung trägt. Und deshalb glaube ich, dass die Scholastik, um anzufangen, dreidimensional in den unterschiedlichen Bereichen der Schule zu denken, ganz wichtiges Tool ist.
Dann lassen Sie uns noch mal einen Blick auf Ihre dritte Forderung werfen. Und zwar wünschen Sie sich die Einführung des Designprozesses in die schulische Ausbildung. Da erkenne ich natürlich Parallelen mit Ihrem Leben. Warum glauben Sie, dass dieser Designprozess wichtig ist für die Ausbildung?
Wie Sie sagen, ich habe es ja gelernt und ich würde das Design von meiner Seite aus erstmal mit einer ganz großen Überschrift beschreiben, offen für alles. Das ist der Anfang, um etwas neu zu bearbeiten. Und dann strukturiert sich ein Designprozess in 5 Schritte. Man kriegt eine Aufgabe, dann geht man erstmal Informationen einholen, man schaut sich in der Welt, im Internet, um was es alles gibt, dann fängt man an zu denken und zu strukturieren. Ich benutze für sowas sehr gerne eine Mindmap. Eine Mindmap, da schreibt man ein Wort in die Mitte, um das es geht, und außen herum unterschiedliche Wörter, die einem dazu einfallen. Und dann zu diesen Wörtern, die weiter draußen stehen, bildet man Äste, was ein weiteres einfällt. Und so kann man sich in relativ kurzer Zeit eine riesige Bandbreite an Ideen generieren. Und dann kommt man zum vierten Schritt und sagt, jetzt suche ich mir drei von denen aus, die ich sehr gut finde. Und aus den dreien suche ich mir zum Schluss einen aus und den nehme ich. Beispiel dafür, also man sieht, es ist ein hochanalytisches Werkzeug. Das hat sicher auch mit Emotionen zu tun, aber erstmal in diesem Prozess ist keine Antwort falsch, sondern es ist ein Ideengenerierungs- und ein für sich selbst persönlich eine Richtungfindungsprozess. Es ist also ein Transferwerkzeug. Kann man wunderbar sagen, man sitzt in der Klasse, in der Schule und kriegt einen deutschen Aufsatz, die Aufgabe Frankreich. Mir fällt nichts ein. Dann schreibe ich Frankreich in die Mitte. Dann fällt mir ein. Eiffelturm, Croissant, 2CV, dann Biarritz, dann fällt mir noch ein Baguette. So. Dann überlege ich jetzt weiter. Eiffelturm, 1889 Weltausstellung. Dann, der war aus Stahl und Gusseisen gebaut. Dann Gustav Eiffel und so weiter und so weiter. Wenn ich diesen Prozess beherrsche, brauche ich eine Minute und ich habe sofort ein Thema und sage, das mache ich. Und damit ist dieses Tool für die Lernenden eine Möglichkeit, sich selbst zu positionieren und zu sagen, das will ich und da will ich hin. Und für die Lehrenden genauso, weil als Lehrender zum Beispiel, ich habe den Satz des Pythagoras, wenn ich den in der Mathe erkläre, ist es nicht so ganz einfach. Und es ist auch etwas, wo dann nur a² plus b² gleich c² übrig bleibt. Ich glaube, das kennt jeder. Wenn ich jetzt aber anfange und schreibe den Pythagoras in die Mitte und dann Dreieck, drei Quadrate, a² plus b² gleich c², griechischer Philosoph und Wissenschaftler und so weiter, dann kann ich ein kleines Bild bauen oder eine kleine Story und das den Lernenden mitgeben, das werden sie nie vergessen. Das, was im Lehrbuch steht, das zieht man sich einmal rein und nach drei Tagen ist es weg. Insofern, ich denke, Design ist nicht um einen Gegenstand zu designen, sondern um die Gedanken zu strukturieren und um sich und seine Fähigkeiten bestmöglich zu nutzen. Es ist fantastisch.
Ich kann es absolut nachvollziehen, weil es wird ja auch das Visuelle beansprucht. Ja, ich baue mir ja selber Bilder. Das heißt, ich lese nicht einen puren Text, sondern ich fange an, selber zu denken und baue mir selber Brücken. Und alles wird so lebendig. Und dass das viel, viel stärker im Kopf bleibt, das wird mir klar. Es gibt noch eine andere ganz spannende Sache. Darüber möchte ich mit Ihnen auch sprechen. Und zwar, aus Ihren Überlegungen leiten Sie insgesamt 8 Hauptprinzipien ab, die für eine Bildungswende notwendig sind. Können wir einmal ganz kurz auf die Prinzipien eingehen?
Sehr gerne. 6 davon haben wir im Prinzip schon behandelt, aber ich gehe sie trotzdem strukturiert durch, weil sie eben alle aufeinander aufbauen. Das erste Prinzip ist, dass durch einen Zusatzausbildungsblock in der Lehrerbildung oder Lehrer, die bereits im Beruf sind, eine berufsbegleitende Weiterbildung, ein Selbstwertgefühl aufgebaut wird und ein Agieren in größeren Gruppen. Das ist ganz wichtig, dass die Lehrenden wirklich auch untereinander kommunizieren, um als Vorbilder vor einer Klasse oder in einer Uni stehen zu können. Daraus bildet sich dann automatisch ein anderer Umgang mit den Schülern. Man kann sehr viel gütiger mit Schülern sein und kann ihnen sozusagen nahe bringen, dass man sie akzeptiert und dass man ihnen aber klare Ziele setzt und sagt, Leute, da wollen wir hin und das kriegen wir zusammen hin. Das ist eine andere Botschaft als, das lest ihr zu Hause im Buch nach. Ganz anders. Daraus folgt in der dritten Position, dass man, wenn etwas auch mal nicht so ganz richtig ist, dass man ein klares Feedback gibt und dass man aber ein neutrales Feedback gibt. Es ist oft so, dass im Moment, das habe ich sehr oft erlebt, eben Lehrende aus Verzweiflung dann mehr oder minder um sich schlagen und dann kommen solche Sätze wie, du bist eine Niete. Wenn sowas einmal fällt, dann ist entweder der Schüler von dem Lehrer getötet oder der Lehrer von der ganzen Klasse nicht mehr geachtet. Deswegen habe ich in dem Buch einen relativ langen Absatz über eine rechte Form der Kritik, weil Kritik sollte immer eine Form von konstruktiv sein. Ich mache das nicht, um jemanden persönlich fertig zu machen, sondern Kritik ist dazu da, um etwas zu bessern. Und dann komme ich zum vierten Punkt. Wenn die Lernenden das verstanden haben, dann fangen sie an, neugierig zu werden. Und dann aktiviert es sie, weil sie sagen, hey, bei dem oder bei der kann ich was lernen. Da wird es richtig spannend und jetzt kann ich auch mal zeigen, was ich kann. Dann kommt die Scholastik ins Spiel. Wenn die dann den Lernenden, die Lehrende, haben sie es schon im Hinterkopf, gebracht wird, fangen die an, in den Disziplinen herumzudenken und können dann mit einem aussortierenden Designprozess anfangen, für sich selbst einen Werkzeugkoffer zu bauen, so wie sie ihn haben wollen. Es gibt eine Grundallgemeinbildung, aber es gibt Leute, die sind super interessiert in Mathematik oder Musik oder in Physik. Und da kann ich sagen, da will ich hin. Und wenn ich diese strukturierenden Werkzeuge habe, kann ich ich werde sozusagen der Kapitän meines eigenen Lebensschiffes und das schon in frühen Jahren. Und deshalb glaube ich, dass diese sechs Punkte ganz wichtig sind. Der siebte Punkt ist ein Punkt auch aus der Industrie, der die Lehrenden wieder betrifft. Es ist in der Industrie normal, dass alle Führungspersonen, die Personalverantwortung haben, eine leistungsbezogene Zusatzvergütung bekommen. Und ich denke, dass das gerade im Bereich Bildung ganz wichtig wäre, dass die Leute, die sich richtig Mühe geben, anders bezahlt werden als die, die sagen, ich mache meinen Job nach Schema F und Schluss. Das heißt nicht, dass der Geldhahn zugedreht wird. Meine Idee wäre, es gibt ein Grundgehalt, was etwas niedriger ist als momentan. Und dann gibt es für die Leute, die sagen, ich mag mich nicht so sehr anstrengen, eben keine Bonuszahlung. Und die, die sagen, ich will richtig Gas geben, die kriegen auch die volle Leistung bezahlt. Abgerufen kann sowas durch IHK-Prüfer werden, die dafür ausgebildet sind, oder durch Leute direkt vom Kultusministerium. Also das wäre meines Erachtens ein großer zusätzlicher Motor für Lehrende, die etwas bewirken wollen und damit dann auch wieder in der Gesellschaft nochmal ganz anders dastehen. Und der achte Punkt, der ist sozusagen das Sahnehäubchen auf der ganzen Sache. Meine Idee ist die, es gibt einen Grundlehrplan, egal ob ich im Studium, Handwerksberuf oder in der Grund- oder Realschule, Gymnasium unterwegs bin. Aber darüber hinaus gibt es ganz viel Wissen, was total interessant ist, was aber nicht wirklich wichtig ist. Aber was, wie gesagt, ich habe gerade gehört, jetzt hat man den Beweis gefunden, dass es eine mehrfache Lichtgeschwindigkeit gibt. Man hat herausgefunden, dass es wirklich möglich ist, per Transmitterstrahl Moleküle zu transferieren. Dass man das mit lebenden Lebewesen noch nicht hinkriegt, ist keine Frage. Aber sie haben es, genau. Aber sie sind wirklich so weit, dass sie sagen, es wird irgendwann möglich sein, dass wir beamen können. Wenn man in Zusammenarbeit mit Bild der Wissenschaft oder National Geographic oder dem Fraunhofer Institut so eine Wissens-App entwickeln würde, exklusiv für die deutschen Lehrenden und Lernenden, und der dann auch noch ein Logo verpasst, wie WhatsApp oder Google, was einprägsam ist, ich glaube, sowas könnte der Renner werden. Ich gucke morgens auf mein Smartphone, das haben alle ab der vierten Klasse, haben ein Smartphone, gucke ich drauf, was gibt es Neues? Ah, sie haben bei der Titanic gefunden, dass da ganz seltene Algenarten auftreten, die es sonst auf der Welt nicht gibt und so weiter und so fort. Also ich glaube, das wären die acht Punkte, mit denen könnte man das Bildungssystem in sehr kurzer Zeit stark verändern.
Herr Mangold, mit dem ganzen Wissen, was Sie haben und Erfahrung als Dozent, als Designer und so weiter und so fort, wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, direkten Zugang zum Bildungssystem, was meinen Sie, was müsste man sofort anpacken und umsetzen, damit wir eine schnelle Transformation in die positive Richtung erreichen können?
Tolle Frage. Ich habe extra schon vor 2 Wochen die noch nicht ganz fertig lektorierten Bücher, da habe ich 20 drucken lassen und die habe ich an große Tageszeitungen und an unterschiedliche Ministerien geschickt, weil ich wollte, dass dort die entsprechenden Exemplare vorliegen, wenn das Buch zum Verkauf kommt. Und mein expliziter Wunsch wäre, dass sich wirklich auf oberster Ebene unsere Bundesministerin Frau Stark-Watzinger zusammen mit den 16 Kultusministerien an einen Tisch setzt und sagt, Leute, jetzt ist es an der Zeit, dass wir mal zusammenarbeiten müssen. Wir sind in einer echten Krisensituation. Zu wenig Lehrer, zu wenig Fachkräfte, niemand will mehr ins Handwerk. Die Berufe sind als Lehrberufe sind in der Gesellschaft nicht mehr angesehen. Wir müssen dringend etwas ändern. Ob da all meine Punkte bei Berücksichtigung finden, ist die Frage. Aber eines ist klar, es muss eine Stärkung der Lehrenden und Lernenden im Bildungssystem stattfinden und ein neues Selbstbewusstsein, damit man eben irgendwann sagen kann, ich könnte zwar mit meinem Gymnasialabschluss Jurist werden, aber ich habe herausgefunden, ich werde viel lieber Schreiner. Ja, weil da finde ich meine Zufriedenheit und wenn ich dann später noch irgendwas anderes dazu machen will, fein. Aber diese Entscheidung, die treffe ich nur mit Selbstbewusstsein und das Selbstbewusstsein, das muss ich in der Schule lernen, weil das ganz selten aus den Familien herauskommt. Und damit komme ich jetzt zu einem, also das wäre jetzt so meine Ultra-Version für 2026, wäre tatsächlich, das hat mal eine Schülerin von mir gesagt, ich kriege es nicht wortwörtlich zusammen, aber die hat gesagt, Herr Mangold, das deutsche Bildungssystem hat dafür gesorgt, dass ich und meine Freunde, die teilweise aus Herrenländern kommen, hier alle eine gleiche Basis genossen haben. Und das jenseits von ethnischen Diskussionen, religiösen Disputen oder aber auch dem Abgehängtsein, wie das der François Macron hat es ja vor einigen Jahren formuliert. Wir sind hier als eine Gemeinschaft sozusagen groß geworden und egal, ob wir in Handwerksberufe gehen oder Akademiker werden, wir sind ein, wie hat sie es gesagt, wir sind weltoffene Wissensarbeiter. Und das fand ich ein Hammer. Und wenn dieses Signal aus Deutschland herausgetragen werden kann, dann kann ich nur sagen, wow.
Wunderschönes letztes Statement. Damit würde ich auch das Interview sehr gerne beenden. Hat unglaublich viel Spaß gemacht, sich mit Ihnen auszutauschen. Sie haben mich angesteckt mit Ihrer Energie. Ich bin sehr gespannt, wenn das Buch rauskommt. Werde es mir definitiv auch holen, lesen und gebe Ihnen recht, so ein bisschen an Umdenken muss passieren. Herr Mangold, ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Interview.
Frau Bechstein, hat mich auch extrem gefreut. Bis zum nächsten Interview. Dankeschön.